Willkommen zu einer kleinen Runde heute. Wir wollten uns mal unterhalten über die Moto2, Moto3-Situation gerade und das mache ich gerne mit euch. Und dafür öffne ich fix den Kalender. Ja, Moto2, Moto3, drei Rennen sind gelaufen. Ich denke, da können wir uns schon wagen, dass wir den ersten kleinen Ausschlag machen. Wie sieht es denn aus von den Fahrern her? Und ja, arbeiten wir uns von vorne nach hinten durch. Ja, und gucken uns mal an, wie schlagen sich denn so die Piloten. Bei den hinteren lasse ich viele weg, weil kann ich wenig zu sagen. Ich freue mich, dass wieder ein deutschsprachiger Pilot mit dabei ist, Leo Rammersdorfer. Das war schon einer vor 4 Jahren, hat er, glaube ich, die EDM Supersport 300 gewonnen. Und es hat mich sehr gefreut, dass er es geschafft hat, sich hier doch einen Platz bei SIG 58, ist es, glaube ich, zu sichern. Ich wünsche ihm viel Erfolg. Ich wünsche ihm, dass er Erfahrung sammelt. Ich bin aber auch ehrlich zu euch, ein Weltmeisterpotenzial sehe ich hier nicht. Wenn ich die Tabelle weiterschaue, wie sie gerade ist, da sehe ich eine meiner großen Enttäuschungen, die ich bis jetzt diese Saison habe. Und ich bin ein riesen Japan-Fan. Ich bin so ein Fan von Ryushi Yamanaka, weil ich sage einfach, ey, der Typ, wisst ihr, wie lange der schon mit dabei ist? Der ist gefühlt seit 6, 7 Jahren dabei. Der fährt seit 2019 mit. Seit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahren. Das ist halt heftig. Und ich muss gerade kurz was gucken. Okay. Wusste ich gar nicht, dass hier was ist. Okay, ich hatte gerade bloß eine Nachricht bekommen, die hat mich irritiert. Yamanaka ist für mich eine Enttäuschung pur. Dieses Jahr. Also letztes Jahr, 2024, war er recht gut dabei. Ich hatte dieses Jahr gehofft, dass er endlich mal seinen Durchbruch schafft, mal Richtung Top 5 kommt, aber jetzt nach 3 Rennen 2 Punkte, 20. Ich habe von ihm nichts gesehen bisher. Unglaubliche Enttäuschung. Ist jetzt ja auch schon 23, 24. Ich wünsche mir, dass er es noch schafft, aber eigentlich gehört er mir da zu den Piloten, wo ich sage, du hast es nicht verdient, weiterzufahren. So ähnlich wie Ricardo Rossi, fährt er dieses Jahr überhaupt noch mit? Nein, der hat keinen Platz mehr bekommen. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Oh, nee. Hat es denn so Namen, wo ich sage, okay, irgendwie ist es schön, eine Konstante zu haben. Hakim Danish ist einer, wo ich sage, der könnte uns noch gut überraschen. Scott Ogden, endlich, glaube ich, habe ich so das Gefühl, hat er sich mal so ein bisschen gefangen, was seine Konstanz angeht. Ja, also da scheint es jetzt seit letztem Jahr, seitdem er bei ZIP ist, deutlich smoother zu laufen. Und dann haben wir sonst die Top 10. Rico Salmela bis jetzt unauffällig gut dabei, also eine tolle Saison bis jetzt. Brian Oriate, kann ich schlecht einschätzen. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von ihm. Hat, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr den Red Bull Rookies Cup gewonnen. Aber ich bin nicht so überzeugt von ihm wie viele andere. Dann haben wir Almansa. Das ist so jemand, der ein bisschen das Pech hat, öfters abgeschossen zu werden oder zu stürzen. Ich denke, langfristig, ja, wird er es schwer haben, weil Almansa ist auch einer, der, glaube ich, auch schon länger dabei ist. Ja, also der müsste jetzt auch in seine dritte Saison gehen oder so gefühlt. Ja, machen wir mal weiter. Vedat Pratama hat ja das erste Podium für Indonesien geholt, glaube ich. Ja, es wird vielleicht der nächste Ai Ogura werden, wenn man es mal so will. Ne, vielleicht der nächste Somkiat Chandra in der MotoGP. Dann haben wir Adrian Fernandes. Ich bin immer noch der Meinung, solche Fahrer gehören nicht hierher. Fällt öfters mit unsportlichem Verhalten auf. Und generell, das Leopard-Team mag ich nicht so. Wegen dem ganzen Vibe, den die versprühen. Morelli bis jetzt eine überraschend starke Saison. Ich glaube, es ist ja seine zweite. Na, wenn er da jetzt noch so ein bisschen mehr Konstanz reinbringt. Ja. Und würde ich sagen, hat Aspar gute Chancen auf den Titel. Guido Pini, was auch immer vorgefallen ist bei Intact GP, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall für Pini war es ein Upgrade in sportlicher Hinsicht. Dann haben wir Valentin Perrone. Habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass er so weit vorne fährt. Der ist ja Argentinier, okay. Ja, aber war letztes Jahr auch schon relativ gut dabei. Dieses Jahr noch ein bisschen besser in die Saison gestartet. Naja, bin ich gespannt, was er so zeigt. Und dann haben wir Alvaro Carpe. Das ist einer von den Spaniern, wo ich sage, das wird so ein Aaron Canet gefühlt. Ja, also einer, der könnte was Großes werden, aber ich glaube nicht so richtig dran. Wo ich von vollkommen überzeugt bin, dass einer was Großes wird, ist Maximo Quiles. Ich packe ja gerne aus, wie er da 2022 oder so beim Sachsenring Grand Prix eigentlich schon gedacht hat, seine Karriere wäre gelaufen. Und er dann da saß und geheult hat. Und ich habe gedacht, boah, nee, Junge, ich muss dir helfen. Und jetzt ist der WM-Führender. Für mich einfach, also für mich ist Quiles the man to beat. Das ist für mich ein Fahrer von Kaliber Pedro Acosta und Marc Marquez. Eine absolute Maschine. Und ich denke, wenn wir um den Titel reden in der Moto3, dann geht das nur über Quiles. Wird ja auch gefördert von Marquez. Und ich bin vollends überzeugt, der Junge hat eine große Zukunft. Und ich wünsche mir das auch, dass er eine große Zukunft hat. Alleine schon wegen der ganzen Vorgeschichte mit ihm. Ja, wünsche ich mir das einfach sehr, dass er das schafft. Dann haben wir. Ach nee, das war's schon. Also im Prinzip wollte ich bloß ein bisschen Kieles in den Himmel loben, weil von den anderen muss ich ehrlicherweise sagen, Moto3 ist inzwischen so blöd. Es gibt dort entweder Fahrer, die 5, 6, 7 Jahre mit dabei sind, wo du weißt, jetzt könnte der große Durchbruch kommen wie bei Yamanaka und dann enttäuschen die einen so. Und bei anderen, die fahren dann ewig mit und dann denkst du, jetzt dieses Jahr könnte es wirklich passieren und dann enttäuschen die dich trotzdem. Kommt vielleicht doch der große Durchbruch und du sagst, ja, du hast nur 8 Jahre gebraucht, um den WM-Titel zu holen. Du bist der Beste, du wirst der GOAT. Wo man sieht, wo heute manche Piloten fahren, die mal einen Moto3-Titel gewonnen haben. Nur so gesagt, also es gab ja in den 2010ern so einige Piloten, wo man sich dann im Nachhinein dachte, also der Titel, der hat ja nicht so richtig geholfen. Gut, so viel zur Moto3. Meine Meinung, wie immer. Ihr könnt gerne anderes sein. Und Moto2 ist ja eigentlich auch was, was ich nicht mehr so richtig verdaue. Aber hier sind eben Fahrer dabei, Fahrer dabei, die schon sehr lange unterwegs sind und wo man dann sich auch denkt, warum fährst du noch mit? Ich gehe hier mal alles von oben bis unten durch. Hier fehlt bei einem das Team. Ich glaube, das war aber vielleicht auch bloß ein Ersatz von Dennis Poggia. Zonta van den Gorberg ist so einer von den Piloten, wo ich sage, warum? Nur weil du der Sohn von Jorgen van den Gorberg bist, bist du noch dabei. Ja, letztes Jahr hat er aber gute Ansätze gezeigt, muss man sagen, und auch vor 2 Jahren. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass er es irgendwann hinkriegt, eine Saison hinzukriegen, die wirklich gut läuft. Aber das Problem ist auch, dass das Team jetzt nicht gerade so sonderlich cool ist, was die ganze Sache erschwert. Ja, also das Team Arrive Racing war das vor ein paar Jahren. Jetzt sind da irgendwelche indonesischen Investoren mit drinne. Da weißt du nie, was du zu sagen sollst. Zonta, bitte gib alles. Jorge Navarro ist vielleicht aber eines der Phänomene, wo ich sage, wieso machst du das noch? Warum tust du dir das an? Der wird dieses Jahr gebügelt von einem Fahrer, den man vor 3 Jahren noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich hatte seinen Kollegen auf dem Schirm, muss ich dazu sagen. Also ich wusste, wer das war. Mal kurz hier noch ein bisschen was schauen. So, also ich hatte seinen Teamkollegen auf dem Schirm, weil ich damals auch ein bisschen was über die Superstock EM geschrieben habe, aber Navarro inzwischen ein Schatten seiner selbst. One-Hit-Wonder war er schon immer. In der Supersport-WM hätte er zumindest eine tragende Rolle spielen können. Warum er jetzt auf Krampf raus weiter versucht, dort mitzuhalten in dieser Klasse, ist mir ein absolutes Rätsel. Er ist jetzt auch 30 einfach. Er ist 30 Jahre alt geworden, Jorge Navarro. Er ist 30 Jahre. Boah, wir werden alle alt, oder? Ei, der ist 30 geworden. Und ganz ehrlich, wann hatte er seine letzte wirklich gute Saison? Es war 2019 oder 2021 noch. Dann war er in der Supersport-WM, hat dort ein bisschen geflext. Aber sonst hat er ja. Sorry. Das ist halt wirklich so etwas, was ich nicht verstehe. Er war mal vor 10 Jahren richtig gehypt, ne? Da hatte ich es verstanden, weil da bei Estrella Galicia in der Moto3 recht gut unterwegs war. Aber seitdem. Ach. Es ist halt so, wir können es nicht ändern. Er ist dabei, er ist auf jeden Fall schneller als 99% der Konkurrenten auf der Welt. Aber für mich ist das halt einer, der hat so viele Chancen bekommen. Der fährt eigentlich bloß mit, weil er wahrscheinlich bei Forward Schmerzensgeld bekommt, dass er das Bike fährt. Inzwischen muss man ja aber sagen, überraschenderweise ist ja Forward gar nicht mehr so eine Vollkatastrophe, wie sein Teamkollege zeigt. Sergio Garcia, genau, ja, vielleicht noch nicht genau das gleiche, aber das wird auch gefühlt einer vom Schlage Navarros werden, wo man sich fragt, ist auf dem besten Weg auch dahin, ewiger Mitläufer zu sein. Dann haben wir Taio Furusato, der dieses Jahr in der Moto2 sein Debüt gibt, noch ohne Punkte, alles in Ordnung. Alberto Fernandez, kann ich jetzt noch nicht viel sagen. José Antonio Rueda, das könnte, glaube ich, schon so ist das schon die erste kleine Enttäuschung, könnte man das sagen? Nur ein Punkt. Ja, gut, er ist aber auch ein Rookie, da will ich nicht viel hineininterpretieren. Dann haben wir Philipp Salac. Auch hier, er hat wieder das Team gewechselt. Es läuft wieder nicht rund für ihn. Also Salac tritt auf der Stelle. Mario Archi fährt mit aufgrund seines Indonesien Status. Dann haben wir Dennis Öncü. Ich glaube, der ist aber dieses Jahr wieder verletzt. Auch da läuft das nicht so rund, wie man sich das erhofft hat. Dann haben wir Aaron Canet kann nicht. Generell das 11 Mark VDS Racing Team dieses Jahr sieht echt ein bisschen düster aus. Öncü hat sich aus der Red Ach, der ist aus Red Bull raus. Ach so. Interessant. Also ihr seht, wenn die vorne fahren würden, würde ich es ja noch mitbekommen, aber die fahren nicht vorne mit. Ja, die fahren jetzt beide bei Mark VDS. Okay. Joe Roberts. Ja, auch hier das gleiche Phänomen. Durchbruch wird nie kommen. Ich glaube, der beißt sich heute richtig in den Hintern, dass er damals das MotoGP-Angebot nicht angenommen hat von Aprilia. Weil jeder hat damals gesagt, Aprilia ist nicht gut. Waren es auch damals nicht vor 5, 6 Jahren. Dann haben wir Adrian Huertas. Ja, kommt jetzt so langsam an in dieser Weltmeisterschaft. Barry Baltus. 13, ja, könnte vielleicht besser sein. Hat ein bisschen Pech gehabt. Colin Weyer. Ist das jetzt seine zweite Saison, die er dieses Jahr fährt in der Moto 2? Ich glaube ja, ne? Ja, ich glaube ja. Also ja, das könnte durchaus noch eine recht ordentliche Saison für ihn werden. Dann haben wir Tony Arbolino, wo ich mir dann wieder denke, wie viele Chancen willst du dem Tony noch geben? Er ist zwar mein Namensvetter, aber jetzt 25 Jahre alt, fährt seine wievielte Saison in der WM, also in dieser Klasse mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Saisons hat er jetzt, eine sechste Saison in der Moto2. Ja, die große Zeit vom Toni ist auch vorbei, ne? Aber wer bin ich, um da wieder zu richten? Ivan Ortola, guter Einstand, glaube ich, jetzt von ihm hier, was er zeigt. Wir haben Alonso Lopez, auch bei ihm war ja auch ein Riesenhype gewesen vor ein paar Jahren, vor 3, 4 Jahren, als er mit Fermín Aldeguer unterwegs war, hat ja auch gewonnen. Aber ja, auch jetzt seine vierte, fünfte Saison, so richtig kam er nie mit. Einer, der dieses Jahr wirklich auf ganzer Linie überzeugt, ist Alex Eskrig. Das ist ein Typ, der fährt bei Forbas, der eigentlich viel zu gut ist für die Mannschaft. Ich hatte damals schon gesagt, also wenn man den richtig fördern würde und dem ordentliches Material hingeben würde, der Eskrig, der wäre richtig gut dabei. Und der hat letztes Jahr schon gute Ansätze gezeigt. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob er schon 2024 mit dabei war. Oh, okay, ist doch schon ein bisschen länger dabei, als ich dachte. Ja, seit 2022 so mehr oder weniger regelmäßig. Aber das muss man sich trotzdem so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Der fährt mit dem schlechtesten Bike. Ja. Der fährt mit dem schlechtesten Bike, was es gibt. Nämlich der Vorwart. Also die müssen sich ein bisschen Know-how eingekauft haben. Vielleicht haben sie auch ein 3 Jahre altes Kalex-Chassis genommen und nutzen das jetzt gerade. Vielleicht läuft es deswegen besser. Wer weiß. Aber Eskrig, auf jeden Fall brauchen wir den auf unserer Liste. David Alonso, es tut mir leid, das jetzt sagen zu müssen. Er braucht vielleicht noch ein Jahr in der Moto2. Also ich würde ihn gerne in MotoGP sehen. Aber vielleicht ist für ihn besser, dass er noch ein Jahr in dieser Klasse braucht, weil er noch nicht so weit ist wie andere Piloten in der Meisterschaft. Dann haben wir Senna Ageus. Ich denke, wir werden ihn nächstes Jahr als Nachfolger von Jack Miller in der MotoGP sehen. Als Quoten-Aussie. Irgendwo in irgendeinem Team. Der hat sich gut gemausert, der Senna. Ist auch sportlich inzwischen auf dem Niveau, wo man sagen kann, da ist das vertretbar. Ja. Vietti, wie alt ist Vietti jetzt? Erst 24. Okay. Aber ist für mich auch jetzt keiner, der sich da groß aufbürdet für MotoGP. Dann haben wir Daniel Holgado. Ich finde, er hat tatsächlich einen reiferen Eindruck hinterlassen bis jetzt als ein David Alonso, einen sattelsichereren Eindruck. Und ist aber jetzt keiner vom Talent von Alonso, muss ich dazu sagen. Also ich sehe da andere Piloten deutlich stärker, aber Holgado wird früher oder später auf jeden Fall den Schritt machen. Und dieses Jahr ist er auf jeden Fall auch einer von den Titelkandidaten. Dann haben wir Issan Guevara. Keine Ahnung, woher der plötzlich kommt. Dem hat der Teamwechsel vor 2 Jahren gut getan, weg von Aspar. Könnte durchaus was werden. Und dann haben wir Manuel González. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Ich dachte eigentlich, der Manuel, der hätte so ein paar Probleme gehabt bis jetzt diese Saison. Muss ich mal kurz gucken. Aber ja, bei die Rennen nicht alle mitbekommen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ach doch, aber hat schon ein Rennen gewonnen, stand zweimal auf dem Podium. Also Konstanz könnte für ihn wieder wichtig sein, für Manuel. Aber für mich ist das auch wieder so jemand, wo ich sage, ja, so ein richtiger internationaler Liberty Media Schlager wird das nicht. Ja, also er ist ein Top-Pilot, er ist super stark, aber ich glaube, Liberty Media hat da vielleicht anderes vor mit ihm. Naja, ist ja auch erstmal egal. Das sind so einfach meine Gedanken zu dem Saisonstart, die es dieses Jahr gab in der Moto 3. Maximo Kies über alles. Und in der Moto 2 haben wir eine große Varietät. Ich denke wirklich, die jetzigen Top 10, die haben alle gut was verdient. Ne? Auch ein Vietti, auch wenn er schon so viele Chancen hatte, hat er alles verdient. Ich denke, das ist wirklich eine tolle Top 10, die es hier gibt. In der Moto 3 ist ja eh alles ein bisschen unpredictable, außer dass Maximo Kies jedes Mal vorne fährt. Ja, ich würde sagen, wir belassen es dabei für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und wir hören uns dann vielleicht später nochmal. Also in 2 Wochen wieder. Mal gucken, vielleicht habe ich dann etwas politisches Thema. Schon mal gefragt, wo die deutschen Motorrad-WM-Piloten sind. Also die Stammfahrer. Da müssen wir, glaube ich, auch mal drüber reden. Aber das ist vielleicht was für in 2 Wochen. Bis dahin. Ciao.
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Cheffe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Thank you.